Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind in der Passionszeit und da ist die Erfahrung von Verleugnung und Verrat ein Menschheitsthema. Nirgendwo wird es so dicht, messerscharf, tragisch und präzise geschildert wie in der Passionsgeschichte. Rund um den Tod des Menschenfreundes und Menschensohnes Jesus zeigt der Verrat sein ungeschminktes Gesicht. Er zeigt sich in den unterschiedlichsten Positionen und Situationen und er schlüpft in die Gestalt der unterschiedlichsten Figuren in diesem abgründigen Drama. Herr, bin ich's, fragen die Jünger, als Jesus ankündigt, er würde verraten werden. Da ist keiner seiner selbst sicher. Herr, bin ich's? Das ist die rechte Frage, wenn es um den Verrat geht. Man kann in der Passionsgeschichte viel, eigentlich alles über den Verrat und die Verleugnung lernen. Und über sich selbst. Anscheinend gehört der Verrat zu den abgründigen Seiten unseres Menschseins dazu. Und je größer das Vertrauen, desto scharfkantiger der Verrat. Da gibt es den Petrus, Beruf Fischer. Charakter heißblütig und hitzköpfig. Jesus scheint ihn immer mal wieder dämpfen zu müssen. Er hat einen seiner verhängnisvollen Auftritte, als sie wieder einmal beieinander sitzen und Jesus darüber spricht, dass ihm Aggression und Leiden wohl nicht erspart bleiben werden. Er wird ihn verteidigen, brüstet sich Petrus. Niemals würde er ihn im Stich lassen. Und wenn ich mit dir sterben müsste, sagt er. Auf diese vollmundigen Schwüre sagt Jesus, wenn der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verraten haben. Aber dann wird es ernst. Soldaten tauchen auf in diesem kleinen Garten Gethsemane und wie aus dem Erdboden gewachsen treten sie aus dem Schatten der Büsche und sie greifen sich Jesus. Der wehrt sich nicht und lässt alles geschehen. Einer der Jünger, die Tradition sagt, es sei Petrus gewesen, schlägt planlos zu. Er haut irgendeinem der Soldatenknechte das Ohr ab und Jesus verkündet seine Friedensbotschaft. Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Aber Petrus ist erfüllt von Kampfesmut. Er folgt Jesus. Er wird Zeuge eines rechtswidrigen Prozesses, Ankläger, die zugleich Richter sind, bestochene Zeugen. Verteidigung gibt es nicht. Nicht der erste und nicht der letzte Unrechtsprozess in der Weltgeschichte. Petrus wird Zeuge und findet sich plötzlich in einer feindseligen Umgebung vor. Ja, als die Freunde Jesu einst zusammensaßen, als sie alle einer Meinung waren mit dem Lehrer, als sie das Reich Gottes vor sich sahen, das er mit Worten und Gleichnissen malte, da war das Leben leicht. Feinde gab es nicht. Oder man verzieh ihnen am grünen Tisch 7x70x. Und plötzlich erlebt Petrus, dass er mit seiner Meinung ziemlich allein dasteht und dass er wohl in dieser Situation der einzige Anhänger Jesu ist. Du warst doch auch bei diesem Jesus. Du gehörst doch auch zu diesem Revolutionär und Gotteslästerer. Man rückt an ihn heran, es wird ernst. Und wenn ich für dich sterben müsste, hat er gesagt, damals, als es nichts kostete. Jetzt schwört er, dass er mit diesem Jesus nichts, aber auch gar nichts zu tun hat. Lauthals verrät er seine Freundschaft, seine Solidarität, seine Liebe. Er verrät letztlich sich selbst. Und der Hahn kräht. Und in der Bibel steht er runter und er ging hinaus und weinte bitterlich. Jesus, erzählen die späteren Gemeinden, hat diesem Petrus den Aufbau seiner Kirche anvertraut. Wer könnte besser eine Kirche bauen, eine menschliche Kirche, als einer, der um den Verrat weiß? Wer könnte besser das Wunder predigen, was Vergebung im Leben eines Menschen bewirken kann, als einer, der sich selbst beim Verrat ertappt hat und ihm vergeben wurde. Wer weiß besser um die menschliche Fehlbarkeit als einer, der einen verrät, für den er sterben würde? Die Bitte um Vergebung ist der einzige Schlüssel, um die Türen wieder aufzusperren, die der Verrat verschlossen hat. Petrus wird in der Regel mit einem Schlüssel dargestellt. Binden, Menschen zusammenbinden und von der Schuld lossprechen, das wird seine Lebensaufgabe werden. Und er weiß, wovon er spricht, wenn er von Schuld spricht. Und auf beinahe jedem Kirchendach steht ein Hahn. Und er fragt den, der ihn ansieht: Sag, wohin gehörst du? Zu welchen Menschen gehörst du und wer ist dein Gott? Achte darauf, dass du die Deinen nicht verrätst. Höre nicht auf zu fragen: Herr, bin ich's? Doch Petrus ist nicht der Einzige, der sich selbst und den anderen verkauft und verrät, als es ernst wird. Ein Politiker wird in der Passionsgeschichte auch immer porträtiert: Pilatus. Er muss sich entscheiden zwischen der Wahrheit und der Macht. Und Pilatus hat in jedem Fall die Wahrheit, die er genau kannte, verraten. Um Ärger zu vermeiden, um sich vor einer Entscheidung zu drücken, um sich keine unbequemen Gegner zu machen. Die Gründe, warum Menschen einander verraten, sind vielfältig. Und meist ist es nicht die große Geste oder der Kuss im Dunkel der Nacht, die Soldaten im Rücken. Nein, wir verraten Menschen aus Nachlässigkeit, Lieblosigkeit oder weil wir auf unseren Vorteil bedacht sind oder weil wir die Prioritäten zugunsten unserer Bequemlichkeit und unseres Vorteils für einen Augenblick auf Kosten eines anderen setzen. Der Verrat ist ein alltägliches Thema, ein Thema für das Kammerspiel des eigenen Herzens. Das eigene Herz ist seine Wohnung. Herr, bin ich's? Einen Verräter hat die Passionsgeschichte allerdings besonders herausgestellt: Judas. Die Passionsgeschichte sagt nichts darüber aus, warum Judas seinen Freund und Meister verraten hat. Judas wird meist nur mit einem Nebensatz, der fast zum Beinamen geworden ist, beschrieben: Judas, der ihn verriet. Man sucht ja Motive, warum der Mann das gemacht hat. Wie Detektive haben Historiker die Figur des Verräters zu enttarnen versucht. Judas hatte zu einer Art Widerstandsgruppe gegen die Römer gehört. Er habe sich von Jesus die bewaffnete Revolte ersehnt, als er aber gewahr wurde, dass Jesus das Erleiden eher im Kauf nimmt als nur einen Augenblick Gewalt. Da habe Judas aus Enttäuschung Jesus hingegeben, an die religiösen Führer der Juden verraten. Doch man fragt sich überhaupt: Was überhaupt hat Judas verraten? Was Jesus gelebt und gedacht und getan hat, war öffentlich. Das sagt Jesus auch bei seiner Festnahme selbst: Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und habe gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Das heißt, die Geschichten Jesu, seine Gleichnisse, seine Heilertätigkeit, seine Bergpredigt, das ist weder okkultes Wissen noch für einen geheimen Zirkel gedacht und gesagt. Es waren die Menschen, die ihm zuhörten, aus allen Schichten da, für die seine Botschaft galt. Und Jesus sprach einfach und verständlich. Was Jesus dachte, konnte man eigentlich nicht verraten. Es gab an Jesus nichts zu verraten, außer die Freundschaft und die Liebe. Es bleibt im Dunkel, warum Judas Jesus verraten hat. Vielleicht für Geld. Das ist ein gängiges und einfaches Motiv. Was tut man für Geld nicht alles? Was richtet man nicht alles an für Geld? Ein Grundstücksbesitzer wäre Judas geworden, wenn er nicht mit einem Mal das Blut gesehen hätte, das auf jeder Münze klebt. Blutgeld, wird er später sagen. Und er wird mit der eigenen Tat nicht fertig. Er nimmt einen Strick und erhängt sich. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Verleugnung und Verrat sind Themen in unserem Leben. Manchmal sind wir Täter, manchmal Opfer. Manchmal sind wir Verratene und manchmal Verräter. Die Passionsgeschichte führt uns alle mitten hinein in die Verstrickungen des Menschseins und seine unauflöslichen Fragen. Kein Mensch wird sie je beantworten können. Wir können diesen Fragen nur eine Hoffnung entgegensetzen. Diese Hoffnung eröffnet die leise Rede von der Auferstehung. Sie redet von einer Vergebung, die nicht von dieser Welt ist, die uns aber die Kraft zur Vergebung untereinander schenken kann, wenn wir verraten werden. Sie schenkt uns vielleicht sogar auch die Kraft, uns selbst zu vergeben, wenn wir einen anderen verraten haben. Wir werden klar sehen, wird uns verheißen. Wir werden klar sehen eines Tages uns selbst und die anderen. Wir werden erlöst aus unseren Verstrickungen und Verletzungen. Wir werden den rechten Platz finden und anderen den Platz nicht mehr streitig machen. Und wir werden die Wahrheit und die Liebe finden bei Gott. So wie es bei Paulus heißt, wir sehen jetzt nur undeutlich wie in einem trüben Spiegel, dann aber von Angesicht zu Angesicht, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Amen. Ich lade Sie ein, dass wir noch gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte uns und unsere Lieben und seine ganze Welt, der barmherzige und gnädige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.